Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen, ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Für alle die heute zum ersten Mal dabei sind, ich bin Hanno und ich begleite euch durch diese Folge. Und für alle, die schon öfter eingeschaltet haben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele Erwachsene erstmal irritiert, in der Lebenswelt vieler Jugendlicher aber längst dazugehört. Und wir sprechen hier von Sexting. Deshalb fragen wir heute, what's the tea? Was bedeutet Sexting eigentlich genau? Warum spielt es für viele Jugendliche eine Rolle im Alltag? Und was können wir als Erwachsene tun, um junge Menschen darin zu stärken, sich sicher im digitalen Raum zu bewegen? Diese Podcast-Reihe gäbe es übrigens nicht ohne meine Kollegin Julia. Hallo Julia, schön, dass du wieder dabei bist. Du bringst viel Erfahrung aus der Praxis mit Kindern und Jugendlichen mit und eine Perspektive, die vielen Erwachsenen heute vielleicht fehlt. Gemeinsam haben wir in dieser Reihe schon über Themen wie Cybergrooming und Fake News gesprochen. Heute widmen wir uns dann eben einem weiteren sensiblen Thema und das ist Sexting.
Hallo Hanno, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam ein Thema aufrollen. Und dabei ist Sexting ein Thema, das oft mit Angst und Alarmismus besetzt ist. Aber eigentlich geht es dabei vor allem um Kommunikation, Aufklärung und Vertrauen. Und ich finde, genau darüber müssen wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute offen, ehrlich und ohne moralischen Zeigefinger darüber austauschen können.
Super, ich danke dir. Schön, dass du da bist. Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich, wie immer, ein paar Zahlen und Daten und Fakten einwerfen. Einmal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie präsent Sexting im Leben Jugendlicher in Deutschland heute ist. Dafür werfen wir einen Blick in die aktuelle Studie Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen mit Sexting und Pornos aus dem Jahr 2024 der Landesanstalt für Medien NRW. Und da heißt es, nur 9% der Befragten geben an, schon einmal selbst eine Nachricht verschickt zu haben, die unter Sexting fällt. Ob diese Zahl wirklich die Realität abbildet, ist fraglich. Möglicherweise spielt hier auch Scham oder Unsicherheit beim Antworten eine Rolle. Etwa ein Viertel der Jugendlichen hat schon einmal eine Sexting-Nachricht erhalten. Von diesen berichten 79%, dass sie die Nachricht ungefragt bekommen haben. Die meistbenutzte Plattform für Sexting ist WhatsApp. So, über alles, was wir heute reden, die Studien, die wir halt einwerfen, ähnliches, alle Informationen dazu findet ihr später auch in den Shownotes und könnt dann nochmal konkret nachlesen. Bei vielen Erwachsenen löst das Thema Sexting erst einmal eine Abwehrreaktion aus. Sätze wie, wie können die nur oder das ist doch gefährlich, sind schnell gesagt. Aber bevor wir urteilen, sollten wir versuchen zu verstehen, warum tun Jugendliche das überhaupt? Was steckt dahinter? Und vielleicht auch, warum ist es für uns Erwachsene fremd? Julia, vielleicht fangen wir ganz von vorn an. Was ist eigentlich Sexting? Was sind Motive für Jugendliche, sich darauf einzulassen?
Hier würde ich einmal eine Professorin für Medienpsychologie und Medienkonzeption der TU Ilmenau zitieren. Denn Nicola Döring beschreibt Sexting in erster Linie als den einvernehmlichen Austausch selbstproduzierter, freizügiger Bilder, meistens über das Smartphone. Kinder und Jugendliche können dabei verschiedene Rollen einnehmen. Sie versenden, empfangen oder leiten sogar weiter. Was das für Konsequenzen haben kann, werden wir später nochmal besprechen. Was mir aber oft im Rahmen vieler Digitalisierungsdiskurse übersehen wird, ist, dass Digitalisierung nicht nur Einfluss auf das Aufwachsen von Jugendlichen haben kann, sondern halt auch auf die sexuellen Praktiken während des Aufwachsens. Also, dass sich diese verändern. Und hier ist nicht nur die Praktik des Sextings zu nennen, sondern auch der veränderte Konsum von Pornografie.
Hier vielleicht noch ein Hinweis, wo du es gerade ansprichst. Es gab ja auch von der DRK eine Studie, die Anfang des Jahres rausgekommen ist, wo eben auch das sozusagen das Thema Pornografie-Sucht gerade bei Jungen im Alter ab 13 Jahren nochmal verstärkt untersucht worden ist, was in den letzten Jahren einen sehr hohen Anstieg einfach erlebt hat.
Genau. Vielleicht jetzt so zu den Motiven. Viele Erwachsene, nämlich oft überrascht, Sexting oder vielleicht auch nicht überrascht, Sexting ist kein abweichendes Verhalten und wird auch nicht als Ausrutscher betrachtet, sondern gehört für viele Jugendliche zur Normalität dazu. Häufige Motive sind dabei Neugierde oder sexuelle Exploration, also das Ausprobieren im Rahmen der eigenen sexuellen Identitätsentwicklung, ohne dass es aber dabei gleich körperlich wird. Dann kann auch der Wunsch dahinter stecken, den eigenen Körper wahrzunehmen, ihn anders wahrzunehmen, indem man ihn halt fotografiert oder in Szene setzt. Ein weiteres Motiv könnte auch sein, dass man mit der Beziehungsperson flirten will oder Beziehungspflege tätigt oder halt Zuneigung zeigt. Sexting könnte also hier als eine Art Liebesbotschaft oder Vertrauensbeweis oder als ein symbolisches Geschenk zu verstehen sein. Oder es geht halt schlicht um Selbstvergewisserung, Anerkennung und Aufmerksamkeit, also auch ein ganz normales Bedürfnis, das in der Adoleszenz vorherrscht. Welches Motiv bei den unterschiedlichen Jugendlichen oder auch welches Begehren jeweils im Vordergrund steht, kann sehr unterschiedlich sein. Viele junge Menschen berichten aber auch davon, dass in der eben besprochenen Studie kann man das nachvollziehen, dass sie Unwohlsein verspüren beim Sexting oder nach dem Sexting. Und genau deshalb ist es halt so wichtig, nicht sofort zu werten, sondern erst einmal zuzuhören und zu verstehen, denn für viele Jugendliche ist dieses Thema auch immer noch mit Scham behaftet.
Okay, also Sexting ist jetzt nicht automatisch ein großes Problem. Es kann vielleicht zu einem großen Problem werden. Und worin liegen denn dann genau die Gefahren und was kann möglicherweise konkret schiefgehen?
Genau, also Sexting ist für viele Jugendliche ein ganz normaler Teil ihres Lebens. Also bewegt sich irgendwo zwischen alltäglicher Kommunikation und intimer Nähe. Und die meisten Bilder bleiben dabei auch innerhalb der privaten Kommunikation und führen halt zu keinen Problemen. Im wissenschaftlichen Diskurs wird Sexting jedoch nicht ausschließlich als Norm dargestellt, sondern auch als Grenzüberschreitung. Das heißt, im Folgenden würde ich auf verschiedene Gefahrenlagen bzw. verschiedene Cluster eingehen, was gefährlich werden könnte oder was dann auch gefährlich wird. Da reicht das von rechtlichen Rahmenbedingungen und Altersgrenzen, die zu beachten sind, über unerwünschtes Zusenden von beispielsweise Dickpics, Drucksituationen, die entstehen können, ein Risiko der Weiterverbreitung, das besteht. Wird dann aber auch gerne nochmal darüber reden, welche technischen Risiken und Manipulationen vorherrschen. Vor allem jetzt im Zeitalter von KI. Fange ich vielleicht einfach mal bei den rechtlichen Rahmenbedingungen und Altersgrenzen ein. Hier ist es so, dass Sexting im Jugendalter eigentlich nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, ohne strafrechtlich relevant zu werden. In Deutschland ist es so, dass das einvernehmliche Sexting erst ab 14 Jahren erlaubt ist und das auch nur, wenn beide Parteien sich in einer Liebesbeziehung befinden. Ist das Alter von 14 Jahren noch nicht erreicht oder finden solche Bilder außerhalb einer Beziehung ihren Weg, kann das Herstellen, Besitzen oder auch Weiterverbreiten als in Anführungszeichen immer Kinder- und Jugendpornografie gewertet werden. Und das ist dann ein Thema, was strafrechtlich schnell relevant wird. Das bedeutet, auch Jugendliche können sich strafbar machen, wenn sie solche Bilder außerhalb einer Liebesbeziehung und in dem nicht erreichten Alter erstellen, besitzen und weiterverbreiten.
Das ist ja auch das, was wir in unseren Workshops mit den Jugendlichen ja auch immer wieder betonen, dass eben das Erzeugen oder das Erstellen, wie du es nennst, Besitzen und Weitergeben verboten ist. Und das, wir sprechen, glaube ich, von einer Duldung, dass genau bei diesem gegenseitigen Einvernehmen von Personen zwischen 14 und 18 Jahren dieses Verhalten eben geduldet wird, solange diese Beziehung besteht und solange ein gegenseitiges Einvernehmen besteht, dass man sich eben intime Bilder oder Filmchen oder Ähnliches gegenseitig zuschickt.
Genau, das Einvernehmen und die Freiwilligkeit ist halt beim Sexting oder in den erlaubten Grenzen des Sexting total wichtig. Denn es gibt auch solche Bilder, die ungewollt zugeschickt werden. Da reden wir dann vor allem vom Phänomen der Dickpics. Und hier handelt es sich natürlich um eine ganz klare Grenzüberschreitung und kann dann auch belastend werden. In solchen Fällen gibt es dann natürlich auch Hilfsangebote, wenn man den ungewünschten Kontakt nicht einfach blockieren kann und das irgendwie andere Wege zu einem findet, gibt es mittlerweile auch verschiedene Meldestellen. Die können wir dann auch gerne nochmal in den Shownotes verpacken. Neben unerwünschten Zusendungen können wir aber auch nochmal die Drucksituationen in den Blick nehmen. Denn es Kommt auch vor, dass Bilder ohne das Wissen oder ohne die Zustimmung der abgebildeten Person entstehen. Hier kann zum Beispiel das Phänomen des Upskirting genannt werden. Das heißt, das heimliche Fotografieren unter den Rock, dass man halt den Po dann sieht zum Beispiel. Oder was auch passieren kann, ist, dass eine Person unter Druck gesetzt wird, solche Bilder von sich zu machen und zu verschicken. Und in solchen Fällen sprechen wir dann ganz klar auch von sexualisierter Gewalt im digitalen Raum. Und solche Situationen sind halt ebenfalls belastend für die Betroffenen und können ebenfalls strafrechtliche Folgen haben. Dann ist ein weiteres Thema im strafrechtlich relevanten Bereich das Risiko der Weiterverbreitung und auch der Sextortion. Es sind beim Sexting natürlich auch technische Risiken vorhanden. Hanne, du hast eben gesagt, dass viele Jugendliche heute zum Sexting WhatsApp nutzen. In meiner späteren Jugend, als dann auch soziale Medien langsam aufkamen, haben wir eher Snapchat genutzt, weil gerade die Bilder dort automatisch gelöscht wurden. Das heißt, man hat die Bilder verschickt oder bekommen und sie waren dann nach 10 Sekunden weg und es gab auch keine Möglichkeit, diese Bilder wieder herzuholen. Und sowas wie Screenshots gab es halt auch noch nicht. Das ist ja alles mittlerweile anders. Und mittlerweile bieten auch viele verschiedene Messenger-Dienste solche Funktionen an, zum Beispiel auch WhatsApp, dass man ein Bild einmal versenden kann und dann ist es halt weg. Aber aus der Sicht von Datenschutz sind eigentlich weder WhatsApp noch dein Erzfeind Snapchat wirklich zu empfehlen, wenn es um den Versand von solchen sensiblen Inhalten geht. Sicherer wären natürlich Alternativen wie Signal, bei denen man deutlich mehr Kontrolle über Datenverbleib und Verschlüsselung hat. Und trotzdem bleibt, wie gesagt, ein grundlegendes Risiko, weil die Möglichkeit besteht, Screenshots zu machen und Bilder so halt auch schnell in falsche Hände geraten können, absichtlich oder unbeabsichtigt. Vielleicht noch ein anderer technischer Aspekt, der das Ganze zusätzlich erschwert, ist, dass nämlich digitale Bilder sich heute leicht manipulieren lassen, etwa durch KI-Tools. Dadurch können zum Beispiel gefälschte intime Bilder entstehen oder echte Inhalte in andere Kontexte montiert werden. Das ist zum Beispiel ja auch eine Forderung von vielen Elterninitiativen, dass sie ihre Kinder überhaupt nicht mehr fotografieren und dieses Bild ins Netz stellen.
Ja, und was mich auch noch zusätzlich wundert, ist das fehlende Bewusstsein, dass ich ein intimes Bild von mir einem meistens ja amerikanischen Unternehmen zur Verfügung stelle, also WhatsApp oder Snapchat oder irgendwie so etwas. Und ich sozusagen dort das Recht am eigenen Bild ja auch zumindest mit dem Unternehmen teile. Ne, dass das Unternehmen genauso viel Recht an diesem Bild inzwischen hat, weil ich es ihm übergebe. Und diese Bilder werden nicht mehr gelöscht oder sind auch vielleicht gar nicht mehr löschbar. Und dann sind intime Bilder von mir im Netz. Und ich verstehe das nicht, dass dieses Bewusstsein nicht so vorhanden ist.
Ja, total.
Das alles zeigt, Sexting ist nicht nur eine Frage von Vertrauen, sondern wir müssen auch ein gutes Verständnis über die Technik im Hintergrund haben, dass uns da eben auch bewusst ist, wohin unsere Bilder einfach wandern können.
Wir haben jetzt natürlich auch ganz viel über Jugendliche und Kinder gesprochen und ihren Alltag. Und du bist ja jetzt für die Veranstaltung mit Eltern, pädagogischen Fachkräften, generell mit Bezugspersonen und Erwachsenen zuständig. Deshalb würde mich zum Beispiel jetzt auch die andere Seite noch interessieren. Wie können denn Eltern das Thema zu Hause überhaupt ansprechen, ohne dass gleich Scham, Abwehr oder Funkstille entsteht? Und mit welchem Blick oder mit dem Blick auf Fachkräften, was können Lehr- oder pädagogische Fachkräfte tun, um präventiv aktiv zu werden? Also etwa in der Schule, in der Kinder- und Jugendarbeit oder sogar in der Beratung?
Ja, was natürlich als Grundsatz immer vorhanden sein muss, ist eben das Vertrauen zwischen dem Kind und den Eltern. Dass das immer gepflegt wird und dass das Kind auch jederzeit die Chance hat, mit den Eltern zu sprechen, auch wenn etwas merkwürdig vorkommt und dass die Eltern das Kind auch immer gut und richtig begleiten. Und gerade bei jüngeren Kindern, die bei dem Thema noch kichern oder peinlich berührt reagieren, lohnt es sich auf einen geeigneten Moment zu warten, finde ich. Zum Beispiel rund um den Beginn der Pubertät zum Beispiel, dann wird das Thema oft greifbarer, ohne dass es gleich überfordernd wirkt. Und da haben wir Eltern wahrscheinlich ja auch von Natur aus eher auch nochmal einen Blick drauf, dass wir da unsere Kinder an die Hand nehmen. Dann geht es natürlich auch darum, die Privatsphäre zu schützen, keine persönlichen Merkmale auf Bildern, also zum Beispiel Gesicht, Tattoos oder Ähnliches halt darzustellen, das ist nochmal ganz wichtig. Es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn ich mit meinem Kind spreche, da eben klare Regeln festzulegen, zu sagen, okay, liebes Kind, falls du das machen solltest, weil es vielleicht auch normal ist, dass du eben intime Bilder mit deinem Partner oder deiner Partnerin austauschst, eben darauf zu achten, dass du darauf nicht identifizierbar bist. Also kein Gesicht zeigen, keine markanten Körperstellen, keine Details aus deiner Umgebung, dass das dort eben auf deine Person zurückzuführen ist und am besten eben auch keine Tattoos. Dann geht es weiter, weniger ist mehr. Ein Bild muss nicht komplett entblößt sein, um attraktiv oder erotisch zu wirken. Diese Botschaft kann auch so ein bisschen entlasten, ne? Dass man da einfach den Kindern so ein bisschen mehr Raum gibt und ein bisschen entspannter sein lassen kann, wenn eben ein Druck besteht, gerade dann. Und auch so ein bisschen einfach gesagt, lieber zeigen statt senden. Das heißt also, dass man sich eventuell eher persönlich so zeigt, aber halt nichts digitalisiert an der Stelle. Ja, und ganz klar, dass man ganz genau weiß, wem schicke ich dieses Bild zu? Kann ich dieser Person vertrauen? Und Vertrauen ist eben wichtig, jedoch kein Garant. Ne? Das erleben wir ja auch häufiger in Gesprächen mit Jugendlichen, dass dort einfach schon vieles schiefgelaufen ist, dass da unerlaubt Bilder im Netz gelandet sind, die nicht mehr löschbar sind. Wo viele andere Personen sozusagen sehen konnten, was das Mädchen oder der Junge dort eben hochgeladen haben. Und und alte Bilder regelmäßig löschen. Also auch gespeicherte Inhalte, vielleicht auch aus älteren Beziehungen, müssen sozusagen auch vom Recht her gelöscht werden, weil eben der Besitz von jugendpornografischem Material, wenn kein gegenseitiges Einvernehmen mehr besteht, gelöscht werden muss. Ne? Das ist auch so ein Thema, das ist ein weites Feld, worüber wir auch demnächst nochmal ganz genau drüber aufklären, wenn wir mit einem Juristen sprechen. Und dass wir das einfach auch im Hinterkopf haben, dass eben auch nochmal das Strafgesetzbuch eine wesentliche Rolle spielt. Und eben auch für die Eltern, dass sie stets ansprechbar bleiben. Auch wenn das Verständnis vielleicht fehlt für solche Aktionen. Und dass man einfach, wenn doch mal was passiert, die Jugendlichen keine Strafe erwarten, sondern eher Hilfe und Unterstützung, wie man am besten aus einer bestimmten Situation wieder rauskommt. Das wären so für mich ganz, ganz wichtige Tipps für die Eltern. Aber auch pädagogische Fachkräfte spielen eine zentrale Rolle, insbesondere wenn es darum geht, Jugendliche frühzeitig zu sensibilisieren und präventiv zu begleiten. Es geht dabei nicht um die Kontrolle, sondern um Aufklärung, Orientierung und sichere Räume, in denen über Sexualität gesprochen werden kann. Konkret könnte das bedeuten, einmal, dass die Jugendlichen sensibilisiert werden, also Jugendliche daran stärken, ihre eigenen Grenzen zu kennen und die Grenzen anderer zu respektieren. Es hilft, wenn Sexting nicht sofort skandalisiert wird, sondern als Thema ernst genommen wird und die Kinder dabei eben auch sich Gedanken, oder die Jugendlichen, sich dabei auch Gedanken darüber machen können, wie sie zu diesem Thema stehen, wenn sie mal in einer Liebesbeziehung sind. Ne? Und auch lernen, selbstbehauptet auch Nein sagen zu können oder sich zu reduzieren oder eben einem Trend nicht zu folgen. Dann eben aufzuklären über rechtliche Fragen, technische Risiken und auch über geschlechterspezifische Dynamiken, die mit Sexting verbunden sein können, aufzuklären. Das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Gerade das ist ein weites Feld von Gesetz über Technik und über Moral und Vernunft und dass man über mögliche Konsequenzen dann auch einfach sprechen und nachdenken kann. Was ich auch ganz wichtig finde, sind niedrigschwellige Materialien zu nutzen, also im Unterricht. Es gibt inzwischen sehr gute Kampagnen und Tools, die Fachkräfte in ihrer Arbeit unterstützen. Diese findet ihr auch in den Shownotes. Und ganz besonders möchten wir dabei auch erwähnen, so etwas wie U-Port zum Beispiel ist eine wunderbare Organisation, die einmal für Jugendliche da ist, wenn etwas Schlimmes passiert ist, etwas wie Cybermobbing, Cybergrooming oder dass plötzlich vielleicht intime Bilder im Netz landen, dass dort die Jugendlichen auch Hilfe bekommen können. Und diese Organisation klärt auch sehr, sehr gut auf, was man im Vorfeld vielleicht tun kann, um Schaden zu vermeiden.
Genau, das sind alles schon super wichtige Aspekte, die auch zeigen, wie vielschichtig das Thema Sexting ist. Vielleicht noch eine Ergänzung meinerseits, insbesondere für pädagogische Fachkräfte oder auch für Lehrkräfte. Ich mache mir halt auch immer wieder Gedanken über Sexualkunde und sexuelle Bildung. Und es ist wichtig, dass das Thema Sexting auch im Rahmen dieser sexuellen Bildung angesprochen wird, um beispielsweise Stigmatisierung oder geschlechterbezogene Vorurteile auch aufzubrechen. Es muss klar benannt werden, dass Jungen öfter als Macker gelten, während Mädchen schnell als Hure oder Schlampe oder Ähnliches abgestempelt werden. Sexuelle Bildung bzw. Sexualkunde sollte sich deshalb nicht nur über die reine Anatomie oder den Körper unterhalten, sondern sollte halt darüber hinausgehen und auch eine strukturell gesellschaftliche Dimension thematisieren. Und du hast jetzt auch noch mal angesprochen, dass es wichtig ist, dieses Nein auch zu üben und sich einmal, bevor man überhaupt irgendwie damit konfrontiert wird oder es selbst auch macht, schon mal irgendwie Gedanken zu machen, ob man daran teilhaben möchte oder nicht. Und hier ist vielleicht noch der Zusatz wichtig. Man kann sich natürlich so viele Gedanken machen, wie man will. Wenn man wirklich mal in so einer Situation steckt, wird sich das erst zeigen, wie man wirklich handelt oder handeln möchte, weil dann auch nochmal Gefühle und Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, auch das ist mir einfach nochmal wichtig zu erwähnen. Also Aufklärung bedeutet nicht, dass man es erreicht, dass die Kids das nicht machen, sondern man klärt halt auf, wie man in verschiedenen Situationen handeln kann und dass die Kinder halt auch lernen, sowas einschätzen zu können.
Ja, vielleicht dazu einen wichtigen Aspekt, den ich immer wieder sehe. Das ist auch, das haben wir bei dem Thema Cybermobbing auch schon mal besprochen, dass wir versuchen sollten, immer wieder die Jugendlichen oder die Kinder vielleicht manchmal auch schon, gerade was vielleicht mit Mobbing angeht, immer versuchen sollten, so ein bisschen in die Reflexion zu bringen, dass sie lernen, ihr Verhalten zu beurteilen. Und bei Mobbing wäre es zum Beispiel, dass ich schaue, was kann mein Verhalten oder mein böses Verhalten bei einem anderen Kind, das ich übers Internet ärgere, auslösen. Oder jetzt im Bereich Sexting, was kann mein Verhalten, dass ich jemanden vielleicht unter Druck setze, bei der anderen Person auslösen oder was kann auch mein Verhalten auslösen, wenn ich irgendwelche Bilder einfach verschicke, die die andere Person vielleicht auch gar nicht will. Oder, ne? Dass man so versucht, immer wieder auch die Jugendlichen selbst zu fördern, darüber nachzudenken, was sozusagen die Konsequenz für mein Verhalten sein könnte.
Genau, also in unserer Arbeit, die wir auch als Prävention und Aufklärung verstehen, geht es dann halt wirklich nochmal um Bewusstseinsbildung und nicht nur,
Absolut, ja.
dass es darum geht, bestimmte Dinge zu verhindern, weil sie halt einfach nicht verhinderbar sind, weil Jugendliche trotzdem ihre Erfahrungen machen und bestimmte Dinge erleben werden.
Ganz genau. Und ich glaube auch nicht, dass wir Eltern so etwas verbieten können. Ich glaube, dann vielleicht verstärkt man dadurch sogar noch mal durch dieses Verbot die Aktion. Und deswegen bin ich da komplett deiner Meinung, Julia, dass wir da einfach an die Hand nehmen müssen. Egal wie alt die Kinder quasi sind und Eltern bleibt man immer und dass man versucht eben da das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, dass die Kinder zumindest aufgeklärt sind und sich bewusst sind über das, was sie da tun.
Genau, und was sie halt auch wollen. Sehr gut. Zum Schluss noch ein ganz wichtiger Punkt. Was können Eltern tun, wenn tatsächlich etwas passiert? Also wir haben ja jetzt ganz viel über Prävention geredet. Wenn aber dann ein Bild unerlaubt weitergeleitet wird oder ein Kind unter Druck gesetzt wird, Hanno, was würdest du Eltern in solchen Situationen raten und welche Unterstützungsangebote gibt es für sie?
Was kann ich empfehlen, was ich, wenn ich mich auch gerade vielleicht in die Situation anderer Eltern versetze, was man tun sollte, wenn etwas passiert? Also erstmal natürlich versuchen, was total schwierig ist, Ruhe zu bewahren und zuzuhören, was das Kind eben auch sagt. Wichtig ist, dass wir Eltern zunächst ruhig bleiben und unserem Kind zuhören und es ernst nehmen, ne? Und wenn Eltern eben Druck und Schuld zuweisen, ist das, glaube ich, aus meiner Sicht der falsche Weg, weil dann verschließt sich das Kind eher und man findet schwieriger eine Lösung. Dann würde ich gemeinsam mit dem Kind aktiv werden. Also wichtig ist, dass Eltern und Kinder nicht allein bleiben, sondern gemeinsam Hilfe suchen, um die Situation zu klären und den Druck zu reduzieren. In solchen Situationen, gerade wenn es hier um Sexting geht oder um das, ja, nicht um das Thema Sexting, sondern eher um die vielleicht unerlaubte Veröffentlichung von Nacktbildern anderer Personen, dass ich mir dort auch einen Rechtsbeistand suche. Auch schon alleine aufgrund dessen, was wir manchmal eben auch so erleben, Julia, würde ich auch eventuell die Polizei informieren, was da gerade vorgefallen ist. Also wenn ein Bild unerlaubt weitergeleitet wurde oder das Kind unter Druck gesetzt wird, sollte die Polizei eingeschaltet werden. Das ist so meine Meinung dazu. Das sorgt für rechtliche Sicherheit und Schutz. Und Dann würde ich auch noch darauf achten, dass wir auf keinen Fall Bilder auf dem eigenen Handy speichern. Dann dadurch haben wir sozusagen belastendes Material auf unseren Handys. Und wir wissen ja auch, dass eben natürlich das Erstellen, das Weiterleiten, aber auch das Speichern von zum Beispiel jugendpornografischem Material verboten ist. Und das könnte dann eventuell auch strafrechtliche Folgen für uns haben, wenn wir nicht beweisen können, dass das zu Beweiszwecken sozusagen auf unserem Smartphone ist. Und da kann eben die Polizei auch Hilfestellung leisten, dass eben die Beweise zum Beispiel rechtskonform gesichert werden können. Und zusätzlich würde ich mir auch noch fachliche Beratung suchen. Also es gibt zahlreiche Beratungsstellen, die Eltern und Kinder in solchen Fällen unterstützen. Dort gibt es Psychologen und Menschen, die wissen, welchen Schritt man sozusagen gehen sollte, um dort Hilfe leisten zu können, damit es dem Kind einfach besser geht. Und dort reichen die Angebote von der rechtlichen Beratung über psychologische Hilfe bis hin zur Lösungsfindung. Und das würde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Auch schon alleine deswegen, dass wir Eltern auch genug tun, damit es unserem Kind einfach gut geht. Das ist so meine Ansicht dabei. Genau, das wären so meine wichtigsten Hinweise. Und ich glaube, das ist total schwer, solche Schritte zu gehen, wenn mal etwas passiert ist. Und ich glaube, wir müssen das immer mehr tun und immer mehr fordern auch, weil einfach in der heutigen Zeit aufgrund des technologischen Fortschritts, aufgrund der Verrohung in der Gesellschaft immer mehr passiert und dass wir eben auch Haltung zeigen und Haltung bewahren, um einfach unsere Kinder besser schützen zu können, damit da auch etwas passiert.
Ich stelle mir das auch ganz schwierig vor, nachsichtig zu sein mit den Kindern, wenn gerade irgendwas passiert ist.
Ja.
Also wirklich erstmal tief ein- und auszuatmen und da irgendwie in keinen Wirbel zu geraten, in keine Downwards-Spirale.
Ja, absolut.
Und die Ruhe zu bewahren.
Ja, und vor allen Dingen auch so, dass, dass wir das Kind nicht so abstrecken, dass es sozusagen die Verbindung zu uns löst. Und wir müssen uns auch in die Lage des Kindes versetzen. Dass, da ist etwas passiert und es ist halt Mist passiert. Und das Kind schämt sich dafür und hat auch Angst, dass so etwas vielleicht nochmal passieren könnte oder dass irgendwelche anderen Konsequenzen auf das Kind zukommen. Und da ist echt Feingefühl angesagt.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Helfen könnte hier natürlich auch nochmal die Reflexion, wieso die eigene Jugend ausgesehen hat und was
Absolut.
Man so im jugendlichen Leichtsinn angestellt hat.
Ja, das stimmt. Ja, vollkommen. Ja, macht vielleicht Sinn. Alles klar, ja super. Das war das Thema Sexting, über das wir heute gesprochen haben. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Podcast-Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Und auch dir, Julia, vielen, vielen Dank für deine Recherchearbeit und die Aufklärung. Schön, dass du immer wieder dabei bist und uns über diese ganzen Themen aufklärst und auch sozusagen viel ja auch mitbringst aus deiner Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen, was ja sehr, sehr wertvoll ist und natürlich manchmal auch sehr, sehr traurig ist, wenn man so überlegt, was die Kinder manchmal erleben. Dafür danke ich dir sehr, sehr herzlich.
Ja, danke dir, Hanno, und danke, dass wir auch Raum für so ein sensibles Thema schaffen konnten.
Ja, genau. So, We Spilled the Tea. Das war die 20. Folge unseres Podcasts. Das finde ich total super. Heute eben zum Thema Sexting. Alle wichtigen Links und Infos und Hilfsangebote findet ihr einmal in den Shownotes und zum anderen Teil auch in unserer Broschüre. Die Schutzraumbroschüre, Schutzraum to go, ist neu rausgekommen vor ein paar Wochen und erfreut sich hoher Begehrtheit und deswegen ladet sie euch auch gerne von unserer Internetseite runter. Es ist ein Elternratgeber von circa 45 Seiten mit ganz, ganz vielen Infos zu unterschiedlichen Themen, zu Social Media, Suchtgefahren, Online-Gaming, Algorithmen und allem drum und dran. Ladet sie euch gerne runter und teilt sie gerne. Das ist uns auch ganz wichtig und freut uns natürlich. Und hat euch die Folge hier gefallen, dann teilt sie gerne mit Freundinnen, Familie oder Kolleginnen und Kollegen und über eine positive Bewertung freuen wir uns natürlich auch sehr. Und was Julia und mir auch ganz wichtig ist, wenn euch ein bestimmtes Thema bewegt, über das wir noch nicht gesprochen haben, schreibt uns gerne an und fragt gerne nach, wenn wir helfen können und gerne nehmen wir eure Themen oder Fragen auch auf und besprechen diese in einer der nächsten Episoden. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde mit euch. Bis dahin, bleibt neugierig und passt gut auf euch auf. Schön, dass ihr dabei wart. Viele liebe Grüße, alles Gute, euer Hanno. Tschüss.
Tschüss.